Erstmal herzlichen Glückwunsch und ein herzlich willkommen hier bei uns in Radio Potsdam.
Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein und grüße alle Hörer.
Wunderbar. Jetzt sprechen wir über die Clogs. Kannst du ganz kurz erklären, wo der Name herkommt?
Da gibt es gerade wieder eine schöne Story vom Wochenende. Du hast ja immer so das Line-up beim Festival oder sowas, ne? Am Bühnenrand hängen. Und da standen wir auch wieder mit G-L-O-C-K-S. Manchmal natürlich mit Clogs, als wie die Uhren oder so. Wir hatten das schon mit 3 O und so, aber da wurden wir dann veralbert. Aber also grundsätzlich, also C-L-O-G-S, das sind die Holzschuhe, die man in den 70er Jahren getragen hat, womit man sich halt immer die Knochen gebrochen hat. Und wir erinnerten uns damals an ein tolles, ich glaube, es war sogar ein Coverfoto von Queen, auf dem alle Clogs trugen, diese Holzschuhe, ne? Und daraufhin haben wir uns einfach, weil das signifikant war für die 70er, gerade auch Anfang der 90er nannte sich eine Band aus dem Wessiland, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, die kam aus Köln, die nannten sich Creme 21. Und das passte einfach auch so in die Zeit, ne, der 70er. Deswegen The Clogs.
Den Zusammenhang mit Creme 21 und Köln.
Ja, weil Creme 21 nur deshalb, weil das eine ganz typische 70er Jahre Creme war.
Ah, okay.
Ja, deswegen.
Ich dachte wegen Köln und Vaseline.
Ah, so, das ist auch lustig. Gut, also wir haben damals mit denen öfter gespielt. Vielleicht hätte ich die mal fragen sollen, ob sie den Bezug eigentlich hatten oder zu. Alles klar.
Eigentlich bei Clogs kommt man dann auch ganz schnell hier auf Potsdam und das holländische Viertel. Ihr habt euch 93 zusammengetan. Wie war es denn so damals in Potsdam? Ist es eigentlich, seid ihr so ein Wendeprodukt oder wie seid ihr zusammengekommen?
Teile der Band spielten bereits vorher in einer damals, ja, also in der DDR bekannten Kapelle namens Frankie. Und der Keyboarder kam auch aus einer bekannten Truppe. Und man traf sich natürlich dann bei Konzerten oder nachts auf der Autobahn in einer Raststätte und trank Mitropa-Kaffee oder aß Tourfasan zusammen, was dann Bockwurst betraf. Und trafen uns mal bei einem Musikantenclub im Ratskeller in Babelsberg. Mhm. Spielten eine Session zusammen und spielten einfach so irgendwie so geile Nummern aus den 70ern und merkten, das macht uns Spaß. Und ohnehin schwappte ja schon langsam so diese 70er-Jahre-Welle nach Berlin und Potsdam aus dem Wessiland. Und irgendwie hatten wir Spaß dran und trafen uns dann mal zur Probe und dachten, irgendwie wollen wir sowas nicht machen. Einfach so ein bisschen nebenbei. Mhm. Und aus dem Nebenbei wurden 30 Jahre.
Und deswegen seid ihr auch dem Glamrock treu geblieben, weil ihr da Kinder der 70er seid und damit auch gestartet seid, oder wie sieht das aus?
Ja, genau. Also das hat sich ja irgendwann herauskristallisiert. Wir spielten am Anfang noch Ostmusik und wir spielten Westschlager parallel zu der Glamrock-Geschichte. Das klang natürlich alles aus einem Guss. Das war alles ja die härtere Gangart. Aber als wir dann so die ersten Konzerte, wir waren dann Vorband vor Gildo Horn zum Beispiel und so, und dann bringt das ja nichts, das Eulen nach Athen zu tragen, sondern wir haben dann einfach unser Programm spezialisiert nur auf Glamrock, Queen, Sweet, Slade und dergleichen aus der Zeit. Und das natürlich immer alles mit dem Augenzwinkern. Das ist bei uns ja alles eher ironisch und lustig. Und dass man da jetzt nicht sich, oder dann sitzt du vorher mit dem Management immer zusammen und sagst dir, also wir spielen jetzt Fiesta Mexicana, spielt ihr das auch? Ne? Also immer so, das geht ja nicht, ne? Und das kannst du nie machen. Und ja, und dann ist das quasi bis heute so geblieben, ne?
Die Frage muss ich jetzt natürlich dann auch nochmal stellen. Mhm. 30 Jahre Covermusik, aber als Musiker hat man natürlich auch den Anspruch, eigene Songs zu schreiben und zu interpretieren. Habt ihr diesen Schritt nie gewagt oder weil ihr gesagt habt, ach Mensch, die besten Songs wurden schon geschrieben, lasst es sein?
Genau. Doch. Wir haben immer den Anspruch gehabt und haben das auch immer getan. Im Zuge der letzten 30 Jahre spielst du ja dann auch mal so viele Festivals und dann spielst du aber auch ganz viele Stadtfeste und sowas. Und auf Stadtfesten, wenn du nachts um 23:30 von mir aus auf die Bühne gehst, dann brauchst du mit dem einen oder anderen Song, eigenen Song, den die Leute nicht kennen, nicht anfangen. Mhm. Ich sage mal, ich will die nicht langweilen dann. Mhm. Ne? Die haben teilweise dann 3-8 auf dem Kessel und wollen ihre Hits hören und die spielen wir dann auch, beziehungsweise auf die 12, sag ich immer. Das hängt von den Veranstaltungen ab. Grundsätzlich sind wir aber diese Feierbiester und dafür werden wir eingekauft. Und das macht besonders viel Spaß. Viele wissen ja gar nicht, dass diese Songs, die wir da teilweise so interpretieren, wie wir das wollen, also quasi ein eigenes Kleid, dass das Coversongs sind. Die denken ja auch, wenn die viel jünger sind, die Kinder oder die Jugendlichen, die da stehen, die denken, das sind, ach, das ist die, ach, die haben das gesungen, ist ja ein Ding. Also, ne, wenn wir jetzt, weiß ich, Kisses for Me oder Video Kill the Radio, Radio Star spielen oder so, ne, dann denken die teilweise schon, dass wir da die Originalinterpreten sind. Ne?
Ja, ihr tut ja auch einiges dafür. Ihr habt ja, um die Party so richtig starten zu lassen, auch in Muttis Grabbelkiste rumgewühlt und habt ihr ihre Klamotten rausgeholt. Also ihr verkleidet euch auch ordentlich. Und wo habt ihr die Klamotten her? Wie kamt ihr auf die Idee? Und wie hat der Brandenburger vor allem, der ja dann doch eher sich nicht so gerne verkleidet, das Ganze anfangs angenommen?
Am Anfang war das fast wirklich so, wie du sagst, ne? Dass wir von Mutti nochmal oder von Omi oder was, ne? So aus der Truhe geholt haben. Wir waren ja viel unterwegs und gerade so in Hamburg hast du viel bekommen, teilweise aber auch in Kreuzberg noch so, ne? In den Secondhand-Läden. In London hatten wir dann mal einen richtigen großen Griff gemacht, Originalklamotten von Casey and the Sunshine Band kaufen zu können in einem Secondhand-Laden, die Band nur einmal getragen hat. Das war unglaublich. Also ich hatte die Originalhose von KC dann an. Das war für eine Fernsehshow mal hergestellt. Ne? Und das war's dann. Und später, als wir dann auch ein Management hatten und so, dann bekamen wir auch eine eigene Schneiderin, die uns das alles auf den Leib geschneidert hat. Sieht ja auch toll aus nach wie vor. Ich glaube, es ist jetzt schon die 8. Klamotte oder so, die wir tragen. Ne? Großartig macht sie das. Und der Brandenburger sowohl als auch der Sachse oder der Bayer oder der Norddeutsche, die haben alle gleich reagiert. Ja? Also was sind denn das für schräge Vögel? Also, völlig egal, ne, wo du hinkamst. Und heute ist das übrigens ähnlich. Ne? Also das Auge hört mit. Ne? Und wenn du da irgendwie doch ein bisschen außergewöhnlich aussiehst, dann sagen die schon, oh, da scheint uns was, da scheint was auf uns zuzukommen. Mhm. So ist es ja dann auch.
Ja. Du hattest ja gerade Casey and the Sunshine Band, von denen hast du zwar nur die Klamotten getragen, aber du hast auch gerade schon Gildo Horn erwähnt, mit dem ihr gespielt habt. Ihr hattet noch andere Leute, ihr habt mit ELO gespielt, ihr habt mit Kim Wilde gespielt, ihr habt auch vor den Klitschkos bei deren Boxkämpfen in Hamburg gespielt. Wie war das denn? Oder wie kam es dazu?
Also im Grunde genommen haben wir eigentlich mit allen Sauriern gespielt und wenn einer meiner größten Vorbilder noch leben würde, der Freddie Mercury, hätten wir bestimmt irgendwann auch mit Queen gespielt. Und ja, das war eine Zeit, da haben wir auch mal für den Kanzler gespielt, kann ich mich erinnern. Das war auch eine sehr ulkige Veranstaltung, Mitte Höhner. Und dann kam es irgendwann nach Hamburg und nach Bremen zu den Klitschkos. Und Vitali, irgendwie werde ich jetzt gerade traurig, weil er ist ja Bürgermeister in Kiew, ne? Und das tut mir schon alles sehr weh. Und das tut mir sehr leid alles. Aber mit Vitali stand ich in dem Boxring im Universal-Stall in Hamburg und wir sangen zusammen We Are The Champions. Also er kam rein nach dem gewonnenen WM-Kampf dort und ich muss mal was trinken.
Ja.
Das geht mir ein bisschen an die Nieren. Und er kam dann. Unsere Bühne war der Boxring. Mhm. Das wurde alles inszeniert, das wusste er nicht. Ne? Und er war total überrascht. Und dann kam der so auf die Bühne und das war so niedlich. Der nahm dann so meine Hand und der hat eine Bärenpranke, ja. Und ich musste mich in dem Moment so erinnern, als ich diese kleinen Händchen meiner Tochter in meiner Hand hatte. Ne? So. Ja, ja. Und dann haben wir zusammen We Are The Champions gesungen. Das sind zwei tolle Menschen, ne? Die Klitschkos. Und dann spielten wir noch mal in Bremen, da in der Stadthalle, auch zu so einem Riesenkampf. Das war auch toll. Da waren dann noch die Scorpions da und Uwe Seeler habe ich das erste Mal getroffen da und so. Das war eine ganz großartige Veranstaltung. Ja, man hat schon so eines erlebt in den 30 Jahren und das möchte keiner von uns missen.
Ja, sogar den ehemaligen Präsidenten Bill Clinton habt ihr mal kennengelernt? Ja?
Was ja, war das für
eine Geschichte?
Also, das war, wir waren die letzte Band vor dem WM, Fußball-WM-Endspiel in Berlin am Brandenburger Tor. Wir kamen auch von irgendwo, aus Norddeutschland irgendwo, weiß nicht, wo das war. Und wir waren eigentlich noch total müde und dann dachten wir, ja, gut, dann gehen wir da ein bisschen auf die Bühne und so. Und als wir da ankamen, hat uns der Atem gestockt. Wir sehen, da, also es wurden da immer die Zahlen durchgesagt, es war 1,1 Millionen Menschen, vor denen wir da gleich auf die Bühne gehen. Und da waren wir aber wirklich wach in dem Moment, ja, und haben auch ein bisschen gezittert, weil das hatten wir noch nicht erlebt. Also hast du schon mal so auch im Olympiastadion 80.000 oder so. Aber das war, also das war unfassbar für uns, ne? Und dann haben wir das alles gerade so in den Griff bekommen. Und der Moderator vorne, der machte die Leute schon heiß. Und jetzt kommen sie gleich. Und auf einmal musste der abbrechen. Und wir dachten, was ist denn jetzt passiert? Man hatte ja immer noch 9/11 so ein bisschen im Hintergrund, ne? Das war, was passiert ja jetzt gleich, ne? Und auf einmal kamen da diese ganzen Security-Typen, die alle 2,40 Meter groß sind und sowas, ne? Und haben immer in ihr Hemd gesprochen, in ihre, ja, und auf einmal latschte Clinton an uns vorbei. Und dann kam Chelsea, seine Tochter, beziehungsweise die Gouvernante von ihr, die Chelsea stand dahinter, die bat mich gleich erstmal ein Foto mit ihr zu machen, weil sie sagt, ja, sowas hat sie ja noch nie gesehen, so einen schrägen Vogel. Dann haben wir erstmal ein Foto gemacht, dann habe ich mich noch entschuldigt, dass ich stinke, weil wir waren ja schon seit ein paar Wochen unterwegs. Und du kannst ja nicht ständig die Klamotten, wo sollst du die reingelassen, ne? Das war dir dann auch egal. Ja, und dann kam Clinton auf mich zu, nachdem er seine Rede gehalten hatte da, und dann haben wir einen Smalltalk gemacht. Da fragte ich dann noch, ob er sein Saxophon bei hat, dann könnte man eine Session machen, und dachte, nein, nein, er muss weiter zum Olympiastadion und halt da zum Endspiel. Ja, und da waren wir eigentlich gelöst plötzlich danach, ne? Also, so einen Menschen zu treffen, der einer der, zumindest politisch, der, einer der mächtigsten Männer der Welt ist, das war dann schon was Besonderes für uns. Und dann waren auch die 1,1 erstmal Millionen da erstmal wurscht. Und danach mussten wir uns erstmal alle kneifen, was wir da erlebt haben.
Das glaube ich. Mhm. Es ging nur noch eine Stufe höher, dann im Hans-Otto-Theater.
Nee, da sagst du was Tolles, weil das war eine unglaublich schöne Zeit.
Da habt ihr die Rocky Horror Picture Show gespielt, über 3 Spielzeiten, glaube ich.
Und ich darf die nicht durcheinander bringen.
Wellemeyer
wahrscheinlich. Philippe Besson gesehen.
Ah, okay.
Sein Bruder ist Pierre, der Schauspieler. Mhm. Philippe ist der Regisseur und die Schwester ist Kathi Thalbach. Mhm. Also diese ganze, der Papa ist der berühmte auch Theaterregisseur Besson, ne? Benno. So, und der sah uns live und sagte, na, das ist ja, also da habe ich doch sofort eine Idee. Und sponnen denn da, also für sein damaliges Jugendtheater, er war der Chef beim Jugendtheater in Potsdam, die Rocky Horror Picture Show zusammen mit uns, aber nicht unten irgendwo im Orchestergraben, sondern auf der Bühne. Der wollte uns mit oben haben. Dafür wurden dann extra nochmal Klamotten angefertigt für uns. Und das war so geil. Wir haben dann die letzte Show in Potsdam gespielt auf dem Buga-Gelände vor 3000 Leuten. Das war wirklich irre. Aber auch das Theater, das kannst du, also die armen Reinemacher-Kräfte dort, ne, die haben ja Stunden gebraucht, um diesen Laden immer sauber zu kriegen für die nächste Vorstellung. Aber das war irre. Das war immer ausverkauft und das hat so einen Spaß gemacht. Stimmt, also ich meine, wenn du sowas erlebst als Musiker, womit du ja eigentlich normalerweise nichts zu tun hast, du bist ja kein Theatermusiker, ne, oder kein klassischer Orchestermusiker. Also das war eine tolle Sache. Unglaublich war das. Und die kam von überall her. Und eigentlich wollte uns, die kam aus Frankreich, aus Luxemburg, aus England. Die wollten uns einkaufen. Mit der Show, weil die so grandios war. Weil der Pierre Besson, Philippe Besson, jetzt ist es mir passiert. Ja. Also der Philippe Besson hat das so großartig inszeniert, ja, ging ja rum wie ein Lauffeuer. Ne? Und es gibt ja, weltweit gibt es Fanclubs heute noch, der Rocky Horror Picture Show. Ne? Und dass das eben eine tolle Inszenierung sei, die kam von sonst woher. Einzig gab es da mit dem Lizenzgeber Probleme und deswegen konnten wir dann mit der ganzen Show nicht ins Ausland. Das war schade, weil es eigentlich nur für Deutschland dann lizenziert war. Ne? Also für Potsdam lizenziert war, fürs Theater.
Ja.
Aber das war eine ganz tolle Erfahrung.
Ja, Richard O'Brien hatte ja immer noch irgendwie die Idee, mal einen zweiten Teil davon zu schreiben. Und dann wurde es dann wieder, nein, es darf nicht mehr gesendet werden und nicht mehr ausgestrahlt werden. Und jetzt, ich schaff's doch nicht.
Naja.
Am Ende verkacken sie dann doch immer.
Ja, wenn
ich meine, ganz ehrlich, wenn du so ein Ding geschrieben hast, lass es ruhen. Lass es, gib ihm den Space und versuch es nicht mit dem zweiten Teil.
Das ist ja mit diesem Persiflage-Film, weiß ich, die nackte Kanone,
ja, ja.
33,43
ja, oder ja, so. Genau. Ja,
das ist das, wo man das ja auf den Arm nimmt. Ja, Rocky 10, Rocky 38 ja, oder sowas.
Ja.
Ja.
Mhm, genau.
Ja.
Jetzt hast du so viele tolle Konzerte. Gibt es so ein bestes Ever-Ding, wo du sagst so, ich schmelze dein, ich kriege heute noch Gänsehaut.
Also, wollen wir mal nicht unken. Es gab ja auch mal Konzerte, die nicht so gut waren.
Dann erzähl uns doch davon.
Nee.
Meistens sind die lustiger.
Ja, das kann sein. Aber ich wollte eigentlich damit nur sagen, dass mir da eher einfallen würde, ne? Das, was mal nicht so gut war. Aber es gibt wirklich, ja, da fällt mir wirklich eins ein, das ging auch so sehr ans Herz, denn als die Elbe über die Ufer trat, das war so Anfang der 2000er, ne? Das ist schon eine Weile her, da gab es eine Solidaritätsaktion in Dresden auf dem Sonntag und ich weiß auch, wir kamen von ganz weit her, haben, weiß ich, 2 Stunden gepennt und sind dann nach Dresden gefahren. Und da hat alles auch gespielt, irgendwie was aus dem Osten ehemals, aber auch ehemals aus dem Wessiland, irgendwelche Kapellen, bekannte Musiker Rang und Namen hatten. Haben dort gespielt, wir haben Benefits gespielt, wir haben erst Fußball gespielt, das war total lustig, wie wir alle zusammengebrochen sind nach 10 Minuten. Und dann haben wir da, hat jeder, weiß ich, so 20 Minuten Konzert gespielt, ja. Und jeder Musiker, wir sind dann durch die Massen gelaufen. Das war direkt am Ufer der Elbe gegenüber von der Semperoper. Ja. Und dann haben wir alle dort Geld gesammelt. Dann hast du den Leuten in die Augen geguckt, wie die geweint haben, wie furchtbar es ihnen ging. Aber trotzdem hatten sie immer noch, weil es ihnen nicht so schlecht ging wie vielleicht dem Nachbarn, hatten sie dann noch einen Zehner reingelegt, ein anderer hat einen Fuffi reingelegt oder einer konnte eben nur einen Euro oder so. Ne? Das war eine unglaubliche Erfahrung. Das war so ein tolles Konzert. Über Stunden ging das Benefits-Ding da. Eine irre Erfahrung.
Mhm.
Und vor allem, dass man danach auch wusste, was das Kindergarten durch das Geld wieder aufgebaut werden konnten. Jugendeinrichtungen im Allgemeinen, Schulen wieder eröffnet werden konnten und so weiter. Ne? War toll.
Jetzt 30 Jahre gibt es euch, ihr spielt Jubiläumskonzerte, sagt man das so? Jubiläumskonzerte, ja. Was ist zu erwarten?
Naja, im Prinzip haben wir 30 Jahre gefeiert. Ja, und wir feiern jetzt seit unserem ersten Konzert, seit Frühjahr, 30 Jahre Clocks auf jedem Konzert. Die Leute wissen das und bis es der Letzte auch mitkriegt, sage ich es auch am Abend nochmal 40 Mal. Und das ist wirklich eine tolle Sache, also wenn du sowas sagen kannst auf der Bühne. Ne? Ich wüsste jetzt gar nicht, wie viele Beziehungen wir bei uns in der Band in der Zwischenzeit kaputt gegangen sind in den 30 Jahren. Nicht deshalb, aber wir haben es geschafft, 30 Jahre immer noch da zu sein. Das ist ja wie eine Ehe, ja, in so einer Band. Und wir feiern jedes Mal großartig. Und das Einzige ist, dass du jetzt halt diese Zahl irgendwo auf der Stirn hast. Ansonsten ist es wie immer. Wir haben riesen Spaß und feiern uns auch auf der Bühne selber. Was du gibst, kriegst du zurück. Ne? Und so ist das jetzt auch in diesem Jahr. Und wir freuen uns auch, in diesem Jahr 2-mal in Potsdam sein zu können damit.
Wo? Wann?
Na, wir sind übermorgen, morgen ist das, glaube ich, Freitag. Ist das ja schon in Rehbrücke. Und dann, das ist noch ein bisschen geheim, im November, da gibt es dann auch einige Überraschungen. Das ist dann eigentlich so die offizielle Abschlussparty der 30 Jahre The Clocks Tour. Das wird aber dann nochmal demnächst wahrscheinlich auch bei euch, hoffe ich, bekannt gegeben.
Wunderbar. Gut, Frankie, dann schmeiß mal rüber. Wir haben was zu bieten, ihr habt was zu bieten. Was gibt es für die Leute denn?
So, also, ich bin die Glücksfee und ich freue mich sehr, dass ich 3x2 Freitickets raushauen kann. für unser Konzert in Rehbrücke in der Friedenstraße 1 im Now Sports. Die Veranstaltung heißt dann auch Now Sports Rockt. Und da ruft ihr bitte an in Potsdam die 0331 581 692 und die 30. Ich freue mich sehr, wenn wir uns sehen. Bis dann, eure Klocks. Tschö.
Wunderbar. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen herzlichen Dank für die Tickets. Und wir freuen uns auch am Freitag dann im Now Sports.
Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Tschüss. Danke dir. Tschüss.